willkommen zu einer neuen Folge von 50 über 50. Ich habe im Sommer, als ich in meiner Fastenkur war, etwas völlig Neues kennengelernt. Antlitzdiagnostik. Thomas Bauer, mein heutiger Gast, ist Gesichtsleser. Ich gebe es zu, als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich ziemlich neugierig und auch ein bisschen skeptisch. Was kann man wirklich aus einem Gesicht lesen? Und was sagt es über unsere Gesundheit, unsere Energie, vielleicht sogar über unser Inneres aus? Thomas beschäftigt sich genau damit, mit den Zeichen, die uns ins Gesicht geschrieben stehen. Er verbindet uraltes Wissen mit moderner Antlitzdiagnostik und zeigt, wie sich körperliche und seelische Themen manchmal wortwörtlich im Gesicht zeigen. Ich spreche darüber, wie er zu diesem besonderen Beruf gekommen ist, was sie daran so fasziniert und natürlich, was man in meinem Gesicht alles entdecken kann. Ich verspreche, das wird spannend. Also ich habe in dieser Woche, wo ich jetzt hier bin, was ganz Neues gelernt und ich sitze hier direkt mit der Koryphäe, was mich sehr, sehr freut, des Gesichtslesens. Was ist denn Gesichtslesen?
Also im Grunde genommen ist Gesichtlesen eine Technik, die jeder und jeder kann. In der Regel ist es so, dass wenn du auf die Welt kommst, hast du ein Zentrum, außer Autisten, die haben dieses Zentrum im Gehirn etwas eingeschränkt, hat eine Funktionsschwäche, könnte man sagen. Aber in Wirklichkeit kann jeder Mensch Gesichter lesen, Mimik lesen, Gestik erlesen, Körpersprache erlesen. Das sind so Bereiche, die man intuitiver erfasst. Und dann gibt's noch ein paar Lesetechniken, die rein explizit auf das Gesichtlesen hinweisen. Und das sind Zugänge, die sind tausende von Jahre alt und haben in jeder Kultur ihre Wurzeln.
Wie bist du dazu gekommen, Gesichtsleser zu werden?
Also inspiriert bin ich worden durch die Serie Lie to Me. Lie to Me ist eine Fernsehserie, wo es um das Lügenerkennen geht. Und wie ich das erste Mal das auch gesehen habe, habe ich mir gedacht, nein, ich weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert, ob das überhaupt es gibt. Und ich habe dann ein bisschen Recherche betrieben und bin draufgekommen, dass bei der Serie ein Wissenschaftler mitgewirkt hat, der heißt Paul Ekman. Und wenn man sich den Namen Paul Ekman hernimmt, dann kommt man drauf, dass das jemand war, der sehr lange Zeit seines Lebens, ich glaube so um die 40 Jahre fast, war nicht länger mittlerweile, dafür verwendet hat, was Charles Darwin in seiner Zeit behauptet hat, nämlich, dass eine Emotion was Universelles ist und dass Mimik sich gleich auch im Gesicht da zeigen kann oder dass Emotionen angeboren ist, dass man mit denen auf die Welt kommt. Ne? Und Paul Ekman hat das eben auf wissenschaftliche Beine gestellt und ist darauf gekommen, es gibt so um die 1000 verschiedene Gesichtsausdrücke, wobei es sagen nicht alle was aus. Und die Mimik im Zuge der Emotionen, die sichtbar wird, also die Basisemotion, diese 7 Basisemotionen, die sich über die Mimik zeigen, im Bereich von Mikroausdrücken sehr sichtlich sind. Und das war der Durchbruch. Also ein Mikroausdruck zeigt sie zwischen 40 und 300 Millisekunden. Und das war für mich so interessant, damit das aufzugreifen und zu sagen, aha, da tut sie eine Entwicklung oder da tut sie eine Information auf, aus dem Gesicht, die man so für mich noch gar nicht in Betracht gezogen hat. Und wie ich dann gemerkt habe, dass man das lernen auch kann, dass das auf fundierte Beine hergestellt ist, wo man dann eben über diese 43 Muskeln im Gesicht und diese 12 Hirnnerven, da wird es dann schon ein bisschen konkreter, wie das aufgebaut ist, dass man hier einen coolen Einstieg hat. Also das war so mein Beginn, dass ich auf das gestoßen überhaupt bin. Aber mein erster Berührungspunkt war mit der Antlitzdiagnostik. Und da war ich insofern zu Beginn sehr skeptisch, weil man gedacht habe, okay, was ist das? Was heißt das überhaupt, Antlitzdiagnostik? Diese Technik fußt bei uns in Europa bei den Wurzeln von Hippokrates. Also Hippokrates, ein Arzt, der zu der damaligen Zeit erkannt hat, wenn ein Mensch krank wird, verändert sich auch sein Äußeres. Und das war so für mich damals der Einstieg. Man kann sich das so vorstellen wie eine Fremdsprache, ein Baustein, also eine Falte, eine Furche, eine Verfärbung, eine Delle, eine Schwellung, ein Äderchen, sind alles einzelne Bausteine. Da gibt's verschiedene Zonen natürlich im Gesicht, wo man dann eben eine Funktionsschwäche erkennen kann, die durch eine Belastung entsteht, dann muss noch lange kein Symptom nicht da sein. Mhm. Und das war für mich so der Zugang über diese Antlitzdiagnostik, das war so mein Einstieg.
Ja, und da geht es ja quasi darum, um die Gesundheit sozusagen zu bewerten. Also wenn man jetzt vielleicht auch nicht weiterkommt als Arzt oder halt als Patient, der schon bei verschiedenen Ärzten war, dann kann man auch zu dir kommen, um nochmal aus einer anderen Perspektive drauf schauen zu können.
Also du kannst dir das so vorstellen, ich arbeite mittlerweile mit Ärzten auch zusammen. Es ist sogar so, dass ich Ärzte unterrichte in dieser Technik. Und wann macht sowas Sinn? Also wenn du bei dir erkennst oder du spürst, ja, stimmt mit deiner Gesundheit irgendwas nicht, man hat so ein gewisses Unbehagen. Und man geht zum Arzt, der macht eine Blutuntersuchung, macht eine CD, macht vielleicht einen Ultraschall oder so und sagt, hey, man findet nichts. Das, was man im Gesicht erkennt, sind eben diese durch Belastungen auf unterschiedlichen Ebenen, anhand von unterschiedlichen Dispositionen, Funktionsschwächen, die sichtbar werden, da muss noch kein Symptom da sein. Und so kann man das ganzheitlich betrachten.
Und du sagst jetzt, das kann jeder lernen. Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Weil man braucht doch bestimmt auch noch mehr als einfach nur das Wissen,
also schau,
um das zu sehen.
Oder? So, ja, vom Zugang her ist es so. Stell dir vor, du möchtest Spanisch lernen, also eine Sprache. Und Gesicht lesen, da steckt das Wort lesen drinnen. Ja? Ist der Aufbau eine Grundgrammatik? Also im Gesicht lesen gibt es so Grundregeln. Diese Grundregeln setze ich mit einer Grammatik gleich. Und dann gibt es Bausteine. Was heißt Bausteine? Nase, Mund, Augen, Ohren, Wangen, Kinn, ja. Und diese Bausteine sind mit Vokabeln bestückt. Und der Einstieg ins Lesen ist, dass du es siehst, dass du es erkennst. Also ich sehe, aha, du hast die und die Schwellung oder die und die Hautirritation, nicht? Und somit habe ich einmal eine Information, dass ich sage, ich habe es gesehen. Also ich muss es erkennen. Dann muss ich es benennen können. Das ist das, was man in der Ausbildung lernt. Ich muss die passenden Vokabeln zuordnen. Wie sind die Vokabeln entstanden? Zum Großteil über Jahrtausende hinweg Beobachtung, Wahrnehmung, Erfahrung wurde das zusammengetragen. Man hat das halt niedergeschrieben auch zum Teil. Da gibt es alte Literatur, neue Literatur. Es gibt da mittlerweile unterschiedliche Techniken, die sich dem nähern. Aber im Kern, wenn die Lehre seriös und fundamentiert betrieben wird, findet man den Zugang über die Wirksamkeit und das ist das Maß der Wahrheit. Und dadurch, dass ich heute mit Ärzten auch zusammenarbeite, kann man diese Bausteine durchaus schon fundierter und qualitativer aufstellen. Mhm. Und wenn du halt diese Gabe halt hast, ne, dass du sagst, aha, ich schaue dort hin, also was brauche ich, ne? Ich muss hinschauen. Mhm. Ich erkenne es, ich benenne es, ich führe es zusammen und dann kann man sagen, was ist die Kunst, ne, dass man es verständlich kommuniziert. Mhm. Aber meiner Meinung nach, lernen, wenn man es will. Also was muss mich interessieren? Ja, mich muss der Mensch interessieren. Mhm. Und ich sollte auch, wenn ich einen Menschen ansehe, bei mir bleiben. Das ist eine weitere Grundvoraussetzung. Also mein Körper, mein Geist, der Verstand, wenn ich von Geist rede, meine ich immer den Verstand. Und auch meine Seele sollten bei mir sein, dass ich sage, ich bewerte nicht, ich verurteile nicht, ich interpretiere nicht gleich, ich etikettiere nicht, ich schubladiere nicht, ich bin nicht voreingenommen. Das waren die Grundzüge.
Okay, verstehe. Diese Technik steht ja auch in der Kritik. Also es gibt ja viele Kritiker, die sagen, das stimmt nicht, das kann nicht sein. Was sind deren Argumente? Was sind deren Gegenargumente?
Das ist eine spannende Frage, das müsstest du die Kritiker fragen.
Ja, aber du weißt es bestimmt auch.
Also schau, die, wenn es jetzt im Bereich zum Beispiel bei der Gesundheit geht, ja, also die kritischen Aussagen, die da kommen, ist sofort einmal, das ist nicht wissenschaftlich fundiert. Ja, ja, also ganz offen gesagt, die Antlitzdiagnostik ist bei uns, ich kann jetzt nur für Österreicher reden und ich glaube auch Deutschland, sage mit Vorbehalt, aber Österreich war es, dass man sagt, okay, da gibt es noch keine Wissenschaft dazu. So, jetzt ist aber mein Weg der, dass ich sage, naja, Moment, nur weil es ja keine Wissenschaft bis dato dazu gibt, was in dem Sinn ja schon mal zu hinterfragen wäre, weil gerade bei der Antlitzdiagnostik weiß man aus der Vergangenheit heraus, dass es Literatur gibt, wo eben auch Ärzte mit dem in Verbindung waren. Ist ja ganz simpel, weil man hat ja früher keine Gerätschaften gehabt, außer dass man mit seinen fünf Sinnen den Menschen wahrgenommen hat und da war eine davon, dass man ihm angesehen hat. Ja, also ich schaue ihm an und ich sehe, dem geht's nicht gut. Mhm. Und das, was natürlich mit hineinspielt, ist der schulmedizinische und wissenschaftliche Aspekt, dass man ihm sagt, ich betrachte den Menschen ja nur rein auf der strukturellen Ebene. Ja, aber wenn man das ehrlich auch mal heranzieht, dann wird man sehr schnell erkennen, dass es auch eine funktionelle Ebene gibt. Und wenn man die funktionelle Ebene mit hineinzieht in die Betrachtungsweise, ist das Gesicht ein sehr aussagekräftiger Baustein, weil du die Informationen, die dir dein Körper sendet, das, was nicht passt, über dein Gesicht praktisch sichtbar machst. Und somit, wenn halt einer sagt, das ist nicht wissenschaftlich fundiert, sage ich immer, aber es wirkt, ja. Und wenn es wirkt, habe ich ein Maß der Wahrheit. Also die Wirksamkeit ist für mich das Maß der Wahrheit.
Wer heilt, hat recht.
Das wäre so für mich der Zugang, ja. Mhm. Wenn es hilft. Und es ist ja so, ich habe ja seit 2017 mich selbstständig damit gemacht und ich habe irrsinnig viele Leute schon gelesen. Und ich sage aber ganz an der Stelle ganz offen, ich bin kein Arzt, ich bin kein Therapeut, ich stelle auch keine Diagnose und gebe auch keine Therapie, ja. Aber ich arbeite mit Ärzten zusammen und wenn ich sage, okay, das sind die Funktionsschwächen und die gehen dann zu den Ärzten, mit denen ich zusammenarbeite, dann sind wir bei einer sehr starken Deckungsgleichheit, wenn die das dann diagnostizieren mit unterschiedlichen Bereichen, sei es jetzt über das Blut oder sei es über Muskeltests, da gibt es ja auch verschiedene Kombinationen und da kriegt man dann die Bestätigung. Und somit könnte man sagen, okay, ja, es ist nicht wissenschaftlich fundiert bis jetzt, aber wir sind am besten Wege dabei, eben über eine eigene Ärzteplattform, wo wir sich vernetzt haben, wo wir dort beginnen, das wirklich auf fundierte Beine und breiter aufzustellen.
Super, total spannend. Du hast ja in deiner Praxis noch andere Angebote. Also du schaust ja nicht nur nach der Gesundheit. Kannst du mal so dein ganzes Angebot auffächern?
Also es gibt außer der Gesundheit die Persönlichkeit. Auch diese Technik nennt sich die Physiognomie oder die Physiognomik, wo man über die Persönlichkeit von einem Menschen Informationen liest. Man könnte auch sagen, das authentische Ich dazu, also der Mensch ist einzigartig, kommt auf die Welt, hat eine eigene Persönlichkeit und bildet dann einen Charakter. Und hier die Unterschiede halt herauszulesen anhand von Persönlichkeit und Charakter. Es macht Sinn, wenn man sich irgendwie selber verloren hat oder man nicht weiß, wer man ist oder wie man entscheidet oder wie man tickt. Eine weitere Technik nennt sich Lebensaufgabe und Talente. Das würde ich immer dann empfehlen, wenn Menschen im Beruflichen an einem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, hey, ich bin mir nicht sicher, ob das alles war. Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich machen soll. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war es noch nicht. Ja, also man kann über dieses Thema die Talente eines Menschen herauslesen. Ich gebe dann immer gerne eine Anleitung dazu, damit man sich nach dem orientieren kann. Und dann gibt's so die Bestimmung der Lebensaufgabe, dass man das mit einem Archetyp gleichsetzt. Das kann was Einfaches sein, das kann was Komplexes sein, das kann was Mystisches sein. Das hängt natürlich immer von der Persönlichkeit ab. Ein weiteres Thema ist Liebe, Beziehung und Partnerschaft. Also da empfehle ich immer auch, dass man sagt, wenn man halt jemand kennenlernt, oder wenn man in einer Beziehung ist, dass man natürlich gemeinsam kommt. Mhm. Weil wenn man beide vor sich sitzen hat, ist es von meiner Erfahrung, das ist meine Meinung und meine Erfahrung, natürlich effizienter, wenn beide vor mir sitzen. Natürlich kann man auch sagen, ja, ich bin ein Single, lese mich als Single. Aber wenn man eben dann die Empfehlungen gibt, worauf man in der Beziehung achten soll, ist natürlich einfacher, wenn beide da sitzen, weil dann kann man schon sagen, hey, du bringst das in die Beziehung, du bringst das in die Beziehung.
Ja, ja. Verstehe.
Dann gibt's ein mystisches Thema. Gesichtleser sagen gern Schicksal dazu. Ich habe das für mich aber umbenannt, weil ich habe eine andere Lebenseinstellung. Also ich gehe nicht nach dem, dass man sagt, Schicksal ist das, was da passiert. Ja, ich sage immer, na, es geht nicht darum, was da passiert, sondern es geht darum, was du daraus machst anhand was, von dem, was dir passiert ist. Drum sage ich, Weg des Lebens. Und das kannst du dir so vorstellen, da bekommst du von mir so eine Anleitung in Form von Phasen, die ich dir definiere. Die können in einem zeitlichen Fenster einen Rahmen haben, damit du nach dieser Anleitung, nach diesen Phasen die orientieren kannst. Und das ist ja immer so, wenn ich meine Aufmerksamkeit diesen Phasen widme, nähere ich sie auch mit Energie und habe dadurch eine Erkenntnis, die über mein Gesicht, wobei da lese ich wirklich ganzheitlich, da nehme ich auch den gesamten Körper mit hinzu, die Handrücken inklusive Finger, auch gesundheitliche Aspekte, also alles, was da so sichtbar wird, packe ich da hinein, um eben einen Pfad zu beschreiben, nachdem man sie im Zuge des eigenen Lebens dann orientieren kann.
Also, das heißt, du siehst im Grunde schon, was angelegt ist und was sich entwickeln wird oder was sich entwickeln könnte?
Also es ist immer so, dass man beim Gesichtlesen auf einen Grundsatz zurückgreift. Lebt der Mensch gewinnend oder lebt der Mensch verlierend? Ja?
Was heißt das?
Das bedeutet, wenn du heute in deinem Leben vor einer schwierigen Phase stehst und diese Phase schon eingetreten ist, also man sagt, es ist gerade sehr anspruchsvoll, dann ist mein Zugang, diese Phase ist jetzt im Moment eine verlierende Phase. Und wenn du dich besinnst und deine Persönlichkeit kennst und dich dem stellst, dann muss das Verlierende nicht zwingend negativ werden, sondern kann eine Chance sein, damit du wieder auf Spur kommst. Auf der anderen Seite dann zu sagen, naja, dann ist es ja immer gut, wenn ich gewinnend unterwegs bin. Immer gewinnend würde bedeuten, es gibt keine Reibung, es gibt keine Herausforderung, es wird monoton. Und bei dem Weg des Lebens lesen, achte ich einmal ganz genau darauf, welche Persönlichkeit sitzt da vor mir, welche Verhaltensweisen, welche Talente, aber auch welche Funktionsschwächen der Mensch hat. Also ich nehme wirklich die gesamte Information hinein, die sichtbar wird, und baue es dann vom Zugang her eben so auf, dass ich ihm empfehle, sich, je nachdem, welche Phase das ansteht, ja, die wird dann eben herausgelesen. Das ist ein sehr komplexer Zugang über mehrere Techniken, die aufbereitet werden. Und zeige ihm dann, hey, orientiert ihn nach dem. Und wenn sich der Mensch nach dem orientiert, weil es ja auch zum Großteil eben dienlich seiner Persönlichkeit ist oder auch seinen Talenten oder sogar seiner Gesundheitsstütze gibt, dann kriegt der Mensch einen Plan. Der aber verständlich ist. Wieso? Weil der Plan im Prinzip aus ihm selbst herausgekommen ist. Mhm. Ja.
Und würdest du sagen, dass du, wenn du einen Mensch ganz genau liest, seine Zukunft voraussehen kannst? Also natürlich in gewisser Art also und Weise. Aber ich denke so, wenn ich an diese Phasen denke, dann denke ich, okay, du siehst jetzt schon, was so also in Zukunft kommt.
Wenn man sich eben nach dem dann orientiert, dass man sagt, man ist dann vorbereitet auf diese Ebene. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es geht nicht Hellsichtigkeit. Mhm. Ja, es hat für mich jetzt in dem Zusammenhang überhaupt keinen Berührungspunkt, sondern es ist ein Aufbau anhand von Persönlichkeit, Verhaltensweisen, Talenten, Möglichkeiten, die sich, wenn ich diese Talente nutze, daraus ergeben und selbstverständlich auch gesundheitliche Aspekte. Mhm. Ja, natürlich ist ein gewisser mystischer Touch dabei. Das ist klar, wieso, naja, weil es eben einen zeitlichen Aufbau gibt, einen zeitlichen Rahmen sowie einen Ausblick, ja. Aber es ist natürlich eine Folgerichtung, die sich daraus ergibt, wenn man eben diesen Weg einschlägt.
Also ist es was Ähnliches, wie wenn ich zu einem Coach gehe und der macht mir einen Plan und sagt mir, okay, das sind deine Talente, am besten fängst du jetzt damit an, wenn du das geschafft hast, baust du das darauf auf.
So, okay. So in die Richtung kann man es genau alles vergleichen, klar. Ja.
Verstehe. Ja. Wie sieht denn der typische Klient aus, der zu dir kommt?
Boah, das ist total unterschiedlich. Mhm. Also wirklich, ich habe junge Leute mittlerweile bei mir, die vor der Entscheidung stehen, was soll ich beruflich machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Eltern mit Kindern auch bei mir, die sagen, hey, wie könnte mein Kind von früh weg schon einmal unterstützen, damit man gewisse Förderlinien berücksichtigt, dass man es halt nicht irgendwo hineinfährt, wo man es quält, grob gesagt, ja. Ich habe aber Menschen, die in Beziehungen am Boden sind. Ich habe Menschen, die beruflich komplette Veränderungsstrukturen anstreben. Ich habe aber oft ältere Menschen, die schon lange in der Pension sind und nach wie vor wissen wollen, was können sie praktisch im letzten Lebensabschnitt, Alter, ja, noch erreichen. Also die das typische Gesicht oder der typische Mensch dazu, den ist meiner Meinung nach nicht gegeben. Das ist wirklich eine breite Palette von bis quer durch die Bank, könnte man sagen.
Werbung. Ihr kennt es vielleicht. Alles verändert sich in den Wechseljahren. Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen. Aber ein Thema, über das kaum jemand spricht, ist Scheidentrockenheit. Und doch betrifft sie mehr als jede zweite Frau über 45. Durch den Östrogenmangel wird die Vaginalhaut dünner, trockener und empfindlicher. Das kann zu Scheidentrockenheit mit Juckreiz, Brennen, Schmerzen beim Sex oder im Alltag führen. Jetzt neu für die Linderung vaginaler Trockenheit: Cardehydro-Befeuchtungsovula. Die Ovula enthalten Hyaluronsäure und Jojobaöl, sind hormonfrei und sanft zur Vaginalhaut und bieten eine intensive Feuchtigkeitsversorgung. Ideal für Frauen in und nach den Wechseljahren und vor allem für Frauen nach einer Krebstherapie, etwa bei Brustkrebs. Einfach abends ein Ovulum vaginal einführen und die Vaginalhaut wird befeuchtet und gepflegt. Kein Parfum, keine Farbstoffe, keine Konservierungsmittel, nur das, was die sensible Vaginalhaut jetzt wirklich braucht. Cardehydro. Befeuchtung, die begeistert. Kompromisslos gut. Mehr Infos zu den Cardehydro Befeuchtungsovula und zur ganzen Pflegeserie findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Dr. Kade für die Unterstützung dieser Episode meines Podcasts. In dieser Folge habe ich auch noch einen zweiten Werbepartner. Kennst du das Gefühl, dass der Körper sich verändert? Oft schon ab 30 und ab 50 nochmal deutlicher. Früher war vieles selbstverständlich. Energie, Kraft, ein stabiles Gewicht, wenig Heißhunger. Und dann merkt man plötzlich, es ist nicht mehr so wie früher. Ich kenne das nur zu gut. Es gibt Tage, da falle ich in richtige Energielöcher. Alles strengt schneller an, die Muskeln bauen sich gefühlt leichter ab und irgendwie fehlt diese Leichtigkeit, die man früher hatte. Genau an diesem Punkt habe ich Smart Protein von Everydays entdeckt. Und ich habe das Gefühl, wieder mehr in meiner Kraft zu sein. Das ist auch logisch. Mit dem Älterwerden sinkt unser Proteinbedarf nicht. Im Gegenteil, wir brauchen sogar mehr, um Muskeln zu erhalten, den Stoffwechsel aktiv zu halten und Heißhunger in den Griff zu bekommen. Doch oft ist es schwer genug, Protein über die Ernährung aufzunehmen. Hier setzt Smart Protein an. Kleine, vegane Presslinge mit smarten Proteinbausteinen, also essentiellen Aminosäuren in einer Form, die der Körper zu 99% sofort verwerten kann. Praktisch, clean und ohne Shake, Pulver oder Verdauungsbeschwerden. Was das im Alltag bedeutet? Du kannst dein Frühstück oder Mittagessen easy ergänzen, ohne gleich einen Shake anrühren zu müssen. Und wenn am Nachmittag der Heißhunger kommt, zwei Presslinge reichen oft schon aus, um länger satt und ausgeglichener zu bleiben. Aminosäuren sind die Bausteine unseres Körpers. Sie unterstützen nicht nur den Erhalt der Muskulatur, sondern auch Haut, Bindegewebe und ein stabiles Energielevel. Genau das, was viele ab 50 vermissen. Und das Beste, Smart Protein ist made in Germany, transparent produziert, wissenschaftlich fundiert und mit 90 Tagen Geld-Zurück-Garantie absolut risikofrei testbar. Wenn du es ausprobieren möchtest, mit dem Code SMARTPROTEIN10 bekommst du dauerhaft 10% Rabatt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Smart Protein von Everydays, ein kleiner Alltagshelfer, der dir zurückgibt, was mit den Jahren fehlt, damit du dich wieder kraftvoll, satt und ausgeglichen fühlst. Danke an Everydays für die Unterstützung dieser Folge. Werbung Ende. Und du bist neutral, also egal, wer zu dir kommt. Du findest das denn nicht besonders toll, wenn einer mit 80 kommt und sagt, jetzt nochmal, weil das ist ja voll schön.
Also für mich ist es so, dass es in erster Linie immer eine Ehre ist, wenn jemand zu mir kommt und mir dieses Vertrauen schenkt, dass sich jemand lesen darf. Das ist keine Selbstverständlichkeit für mich, ja. Und ich bin da komplett wertfrei. Für mich ist es, ich bin sehr demütig, wenn ein 5- bis 6-jähriger Mensch vor mir sitzt. Aber ich bin genauso demütig, wenn jetzt ein 80-jähriger vor mir sitzt. Nur es ist halt so, die Geschichte von dem 80-jährigen Gesicht ist umfangreicher und ausgiebiger wie die von einem 6-jährigen. Also wenn du mich fragst, wo gibt's mehr zu sehen und zu lesen?
Ja.
Natürlich bei denen, die eine reifere Lebenserfahrung und auch Jahre schon mitbringen.
Ne? Ja, es sei denn, der 5-Jährige kommt mit 10 alten Seelen an, oder?
Dann wird's spannend. Ja, dann wird's definitiv spannend.
Gibt's irgendeine Reaktion bei deinen Klienten, die sich wiederholt oder die typisch ist?
Na, selbstverständlich. Also das ist auch wieder, sie sind oft sehr berührt.
Mhm.
Ich habe auch die Erlebnisse sehr häufig, dass die Menschen sagen, das ist total bestätigend, das ist total stimmig. Ich habe aber auch die Menschen vor mir sitzen, die schauen mir dann groß an und sagen, boah, das habe ich noch nie so gesehen. Ja? Also ich bin mir dem gar nicht bewusst. Und das Interessante, wenn du eben dann die Erklärungen gibst, und mir ist das sehr wichtig, ich nehme da wirklich auch die Zeit, dass ich sage, ich erkläre ganz genau, was ich da herauslese und so. Und wenn du dann den Menschen, die das bis dato noch nie so betrachtet haben, dann habe ich häufiger die Erfahrung auch schon gemacht, dass die dann gesagt haben, ja, das nach dem hätte er mich gesehnt. Das habe ich schon mal auch für mich durchaus in der Vergangenheit einmal in Betracht bezogen, aber ich habe es verworfen oder ich habe es weggesperrt. Ja. Und je nachdem, wie halt der Mensch lebt oder wo er sich halt hineinbegeben hat, ich sage halt auch gerne oft, wenn man programmiert wird oder konditioniert wird von früh weg im Leben und man schlägt dann Richtungen ein, die im Grunde genommen nicht seinen Wesen entsprechen, sondern man macht es halt, was der Vater gelebt hat und was der Opa schon gemacht hat und jetzt muss ich es halt auch machen, ja. Oder ich mache es halt meiner Mama zuliebe oder ich mache es halt meiner Partnerin zuliebe und ich stecke halt viel mit zurück und ich vernachlässige im Prinzip den Ruf von innen her, ja. Dann habe ich halt auch diese Erkenntnisse bei den Menschen auch gehabt, die gesagt haben, ist mir im Moment nicht ganz klar, aber wenn ich mich auf die Tiefe einlasse, kommt die Resonanz dadurch, ja. Also auch hier die Reaktionen total unterschiedlich, aber sehr häufig, dass die Leute berührt sind. Und dass sie halt auch die Bestätigung finden und dann so ein bisschen die Motivation kriegen. Die beste Aussage ist von denen, wenn ich dann das Feedback bekomme, die schauen mich dann an und sagen, ja okay, das habe ich jetzt eh gewusst, du hast mir nichts Neues gesagt. Und das ist für mich so eine wirklich eine sehr schöne Phase, wo ich dann drauf sage, regelmäßig sage, okay, ich bin jetzt ein bisschen provokant, ne? Dann schau mir das an, dass ich sage, du kennst mich nicht, oder? Ja, richtig. Und ich weiß auch nichts von dir. Ja, richtig. Und ich habe dir das jetzt gesagt. Ja, stimmt. Worauf wartest du jetzt noch? Bewegt dein Arsch und du was, ja, ja. So in die Richtung. Ja, 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 also auch das, ja.
Ja.
Also, ja, unterschiedlich.
Ja, genau. Ja, ich meine, du kennst die Leute ja wirklich nicht, ne? Du hast mich nach der letzten Zahl meines Geburtsjahres gefragt und mehr wusstest du nicht von mir.
Aber an der Stelle, wieso frage ich dich nach der letzten Zahl im Geburtsjahr? Das ist eine Frage, die stelle ich sehr gerne und häufig. Hat jetzt da nichts mit Astrologie zu tun, sondern für mich ist wichtig, ich will wissen, in welchem Energiejahr du geboren bist. Also ob du in einem Yin- oder einem Yang-Jahr geboren bist. Da geht es mir in erster Linie mehr darum, dass ich sage, wie stark ist der männliche und weibliche Aspekt in deiner Persönlichkeit anhand von Energie? Weil die Energie trägt ja immer auch dazu bei, was das Verhalten betrifft. Und es gibt halt gewisse Lesetechniken, die auch auf diese Bereiche achten. Speziell dann, wenn man sagt, man geht so ein bisschen in die chinesische Lesetechnik hinein, wo du auch die Fünf-Elemente-Lehre mit drinnen hast, wo die fünf Elemente auch eine Rolle spielen. Und das ist ja für mich auch ein Bereich von Energie. Ja. Und nicht nur die fünf Elemente sind eine Energie für mich, sondern auch Yin und Yang. Das ist der Zugang.
Ja, jetzt sprichst du schon die chinesische Lesart an. Es gibt ja in ganz vielen Kulturen diese verankerte Technik. Vielleicht magst du mal ein bisschen ausholen und erzählen, also, wo es das überall gab oder gibt.
Also es ist nach wie vor, ja, es kommt auch immer an, in welcher Kultur, dass man sich bewegt. Also es gibt eben dieses klassisch chinesische Gesichtlesen. Dann gibt es das südamerikanische Gesichtlesen. In Indien findet man Gesichtleser. Es gibt orientalisches Gesichtlesen, wobei ich weiß, dass es sogar in der Türkei bei der einen oder anderen Universität Bereiche gibt, die unterrichtet werden. Du hast in Europa die klassisch diese griechische Lehre, die da in dem Vordergrund steht. Es gibt ein kaukasisches Gesichtlesen auch, durchaus auch ein afrikanisches Gesichtlesen. Also jede alte Kultur, die halt die Wurzeln in dem Bereich noch aufrechterhalten hat. Aber es ist ja so, dass viel Wissen leider im Laufe der Zeit auch verloren geht. Aber wenn man sich mit der Thematik einmal tiefer beginnt zu beschäftigen, dann findet man schon entweder Literatur oder vereinzelt auch noch Menschen, die halt über die Übermittlungen von anderen diese Techniken auch beibehalten haben und somit da immer wiederum am Leben erhalten haben.
Und in den anderen Kulturen ist da diese Kulturtechnik noch präsenter als bei uns?
schau zum Beispiel bei der indischen Gesichtlesetechnik ist sehr stark diese Reinkarnation auch mit dabei, ja, dass man halt, die legen halt sehr viel Wert auf diesen Bereich, ja. Aber wenn man jetzt das sagt, so in der Wurzel, wenn es von der Technik her um die Darstellung von Persönlichkeitsbereichen beispielsweise geht, dann findet man schon in der Wurzel diese Gemeinsamkeiten, wo man eben aus dem früheren Wissen auch, ja, wo sich die ausgetauscht haben, aber war es zum Beispiel aus der Übermittlung über die Seidenstraße, sind auch diese Gesichtleser sicherlich untereinander das eine oder andere Mal vernetzt gewesen, nicht? Oder vielleicht hat es da auch Konkurrenzkämpfe gegeben, das kann ich nicht sagen, da war ich nicht dabei. Aber so, was ich von meinen Erfahrungen und von dem, was ich mich belesen auch habe und natürlich auch mit anderen Gesichtlesern unterhalten habe, was halt so übermittelt ist, kriegt man schon auch ein klares Bild dafür.
Ja, und wie ist das da heute?
Du, wie es in jeder Kultur dann wirklich auch praktiziert. Ich kann dir nur sagen, dass in China das nach wie vor präsent ist denn je. Auch in Indien ist es sehr präsent. Mhm. Es kommt halt immer darauf an, wie sie die zeigen oder wo sie die präsentieren. Und umso weiter, dass du halt in die Richtung Europa kommst, kann es durchaus dünner werden. Wobei es gibt in Deutschland, in der Schweiz, markante Strömungen, die das ausbreiten. Und wie es dann wirklich definitiv in anderen Ländern ist, dadurch, dass mein Schwerpunkt in Österreich ist, das kann ich nicht genau beantworten. Aber ja, ich weiß schon, dass es in gewissen Bereichen schon sehr präsent ist. Und es wird auch meiner Meinung nach immer präsenter noch werden, weil ja aktuell die Entwicklung, alles was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, dem Gesichtlesen ja irrsinnig in die Hände spielt. Weil da habe ich auch schon die eine oder andere Erfahrung gemacht mit Wissenschaftlern oder mit Physikern, die gesagt haben, ja, das Gesichtlesen, Esoterik und das stimmt nicht und hin und her. Und wenn man die Menschen dann in der heutigen Zeit befragt und sagt, na Moment einmal, jetzt gibt's eine künstliche Intelligenz, es gibt auf einmal eine digitale Gesichtserkennung, eine künstliche Intelligenz kann über die Tonalität der Stimme bis zu 80% mittlerweile erkennen, ob jemand Diabetes hat. Eine künstliche Intelligenz kann über Verfärbungen der Haut Krankheiten erkennen. Ja, wie ist denn diese Intelligenz zu diesem Wissen gekommen?
Warum glaubst du, dass man der KI mehr glaubt als der MI?
Weil ich halt Menschen kenne und Menschen halt sehr schnell auch in erster Linie einmal nach dem Äußeren gehen könnten. Also wer präsentiert es da? Ja? Mhm. Hat der jetzt da einen Doktor, Magistertitel? Das wäre ein Faktor für mich. Mhm. Ein weiterer Faktor für mich ist, ja, wenn es irgendwo halt dann öfters kommuniziert wird oder wenn es halt dann wo im Fernsehen gezeigt wird oder in irgendeiner Berichterstattung, ja, dann kann es durchaus glaubhafter werden. Es ist unterschiedlich. Mhm. Also ich merke halt nur, ich kann ja nur sagen, wie ich damals begonnen habe, im Jahr 2017 war es durchaus etwas steiniger Weg. Ich bin da auch öfters belächelt worden. Und seit halt das Thema mit der KI aufkommt, wenn es da eben diese Belege dafür dann ergibt, dass halt viele auch die Meinung dadurch geändert haben. Ja. Mhm. Das ist so meine Erfahrung gewesen.
Und hast du dich mit der KI schon weiter auseinandergesetzt? Kannst du sagen, wie genau die ist?
Also da kann ich dir das sagen, das ist nicht meine Welt. Mhm, okay. Ich bin da ein Fossil, ich bezeichne mich da selber als Fossil. Ja. Mhm. Das alles mit der Computerwelt zu tun hat, kenne ich mich nicht aus und habe mich bis dato nicht beschäftigt. Und ich habe es auch nicht wirklich vor, weil ich noch an diesen Glauben festhalte, dass der direkte Kontakt mit einem Menschen, der was vor mir sitzt in Fleisch und Blut, ja, für mich unersetzlich ist. Mhm. Das ist so meine Zugangsweise dafür.
Kann ich gut verstehen. Ich glaube, das wird sich auch spalten, ne? Bei dem ganzen, was online und technisch abläuft, wird es nicht mehr lange dauern, bis es so eine Gegenströmung gibt, glaube ich.
Du, die gibt's mittlerweile auch schon. Ich kenne auch Gesichtleser, die halt zum Teil KI schon mit verwenden. Ich kenne auch Gesichtleser, die schwören auf, dass sie mit Fotos lesen und dass man halt dann das kombiniert mit Zoom oder Microsoft Teams oder was halt da alles so gibt. Ja, es ist möglich und es funktioniert auch ganz gut. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht funktioniert, ja, aber für mich ist es halt so, dass das Qualitativste und Effizienteste ist, wenn der Mensch live vor mir sitzt. Ja. Und ich habe ja auch schon Fotos gelesen. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht mache. Ja. Aber ich weise immer auch die Leute darauf hin, dass ich der Meinung bin, wenn mich jemand kontaktiert, dass es okay, nutzt es, dass du das live machen kannst, Weil das ist meiner Meinung nach die beste Qualität. Mhm. Natürlich geht's über Fotos auch. Ich behaupte nicht, dass es nicht funktioniert. Ja, aber es ist für mich nicht das, dass es das Live ersetzt. Das ist mein Zugang, meine Meinung und mein Zugang. Mhm. Ja.
Wenn wir nochmal auf die Gesundheit eingehen, auf die Antlitzdiagnose. Wie machst du das von A bis Z? Wie läuft so eine Stunde ab? Vielleicht kannst du mal im Schnelldurchlauf, weil die Hörer kennen ja mein Gesicht, vielleicht kannst du mein Gesicht kurz durchgehen und mal sagen, wie du das praktisch machst.
Also was mir in deinem Gesicht einmal sofort auffällt, dass du eine Funktionsschwäche in deinem Parasympathikus hast. Der Parasympathikus gehört zum vegetativen Nervensystem dazu. Das ist der Bereich, wo es um deinen Stoffwechsel geht, wo es um deine Verdauung geht, wo es aber darum geht, dass du zur Ruhe kommst. Das ist überhaupt ein wichtiges Thema für dich, weil man sieht auch in deinem Gesicht, es gibt eine Funktionsschwäche in deiner Psyche, wie du deine Realität verarbeitest. Deine Denkweise führt dich oft an deine Grenze, wo Belastungen entstehen, die du aus der Vergangenheit mitgenommen hast, weil die Denkarbeit, die du praktiziert hast, die Spuren hinterlässt. Von dort her weiß ich, dass aus der Vergangenheit ist. Das geht tief hinein, weil man sieht auch in deinem Gesicht, da wurden Tränen geweint, die zwar gereinigt haben, aber nicht geheilt haben. Das ist der Hinweis auch, wo du aufpassen musst, alles, was mit deinem Magen zu tun hat. Da ist die nächste Funktionsschwäche. Was liegt dir in den Magen? Was hast du praktisch in dich hineingefressen? Und der gesundheitliche Aspekt über den Parasympathikus und den Magen mit deiner Verdauung wäre so für mich einmal der Hauptzugang, wo ich dir die Empfehlung geben würde. Weil alles, was ich hier sage, ist keine Diagnose und auch keine Therapie, ja? Wo ich dir die Empfehlung geben würde, check einmal deinen Verdauungsapparat, mach das einmal in Verbindung auch mit ärztlicher Betreuung. Mhm. Dann würde ich dir empfehlen, mit regelmäßiger Bewegung, mit Meditation und mit entspannten Massagen einmal runterzukommen. Und dann wäre meine Empfehlung, dich den Themen zu widmen, die du nach wie vor mit dir trägst, die dich belasten.
Mhm. Okay.
Das wäre so mein Zugang.
Okay. Gut, dann machen wir jetzt einen harten Cut und gehen zu einem anderen Thema. Was würdest du sagen, wie sieht die Zukunft der Antlitztherapie aus?
Also schau, dadurch, dass ich jemand bin, der diese Technik weiterentwickeln will und ich jetzt in der Situation bin, dass ich Ärzte gefunden habe, die ich unterrichte und mit denen ich Kooperationen bin, ist mein Streben, dass ich es breiter aufstellen werde. Und auch noch tiefer entwickle, um Bereiche zu sehen, die durchaus vor 500 Jahren ja so noch gar nicht vorhanden waren. Also wenn ich nur Stichwort Corona zum Beispiel hernehme, ja, dass man auch versucht, dann gewisse Zugangshinweise, die sich zeigen. Das ist halt die Arbeit, die ich mir wünschen würde, dass man das auch mit Wissenschaft kombinieren kann. Dass man dann hergeht, man beobachtet die Menschen, man trägt die Bausteine zusammen. Man reflektiert es, man achtet darauf wirklich ganz genau, wie wird der Mensch wahrgenommen. Und wenn man dann die Information eben dann immer wieder auch gegenprüft, so stellt man es auf fundierte Beine. Also meine Vision davon ist es, dass diese Antlitzdiagnostik oder Antlitzdiagnose in Zukunft wieder, ich sage bewusst wieder, weil ich bin davon überzeugt, dass sie präsent war, ja, in der Vergangenheit durchaus, dass sie wieder mehr Fuß fasst im medizinischen Bereich, dass man es in die funktionelle Ebene sehr gut hineinfügen kann und dass es somit ein weiteres Tool für gesundheitliche Betrachtungsweisen ist. Also ein Zusatz. Es ist kein Ersatz, ja, und es soll auf gar keinen Fall irgendwas verdrängen, sondern es soll etwas erweitern, es soll etwas ergänzen und somit auch bestätigen. Das kannst du auch mit der Irisanalyse, mit der Zungendiagnostik, mit den Zähnen, die werden ja auch den Organen zugeordnet, und auch im Ohrenbereich, ja, gewisse Lesen auf Fußsohlen und Handflächen, also alles, was dazu beiträgt, um ein klareres, deutlicheres Bild von dem Individuum Mensch zu bekommen, ist für mich zu forcieren und in den Fokus zu nehmen.
Wenn jetzt jemand interessiert ist, wo findet er dich denn? Auch wenn du eher so ein Offline-Mensch bist, aber bist du manchmal auch in Deutschland unterwegs?
Also grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man sagt, man ist an meiner Person interessiert, man möchte mit mir das machen, bis dato ist es so, dass der Schwerpunkt in Österreich ist. Also ich bilde die Menschen bei mir in Längenfeld, das ist in Niederösterreich, das ist 10 Minuten von der Stadt Krems entfernt. Da kann man bei mir die Ausbildung machen. Es gibt auch die Möglichkeit über die Ärzteplattform. Das ist eine Plattform, die in Österreich auch agiert. Da wird der Schwerpunkt in Salzburg, in Antaring ist es, wo man eben dann auch die Ausbildung zum Gesichtleser machen kann. Und in Deutschland ist es bis dato so, dass ich Kontakte knüpfe, wo ich die eine oder andere Ebene schon begonnen habe aufzubauen, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich sage auch ganz offen, es gibt in Deutschland wirklich exzellente Gesichtleser auch, die da zur Verfügung stehen. Für mich ist es immer so, dass man eben sagt, das ist ein Sympathiewert und es geht auch um eine Vertrauensebene und auch um die Qualität. Aber da gibt es in Deutschland auch außergewöhnliche Menschen und sehr gute Menschen, die das auch anbieten. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der zu mir kommt.
Okay.
Nur bei mir ist es eben so, dass ich das alles live praktiziere und nicht in den Online-Bereich drinnen bin.
Okay. Und wie kann man dich kontaktieren?
Also mich findet man sehr einfach, wenn man heute Thomas Bauer Gesicht lesen im Google eingibt, dann kommt man eben über Google, also ein Google-Konto auf eine Seite, wo dann meine Homepage auch zu finden ist und auf meiner Homepage schon sämtliche Daten von Kursen, von Schulungen oder auch von Vorträgen, wo ich unterwegs bin, da gibt es eine Erklärung und da findet man auch meine Telefonnummer. Und mich kann man gerne über E-Mail oder auch über die Telefonnummer kontaktieren. Nur an der Stelle ein wichtiger Hinweis, bei meiner E-Mail-Adresse ist Thomas ohne H geschrieben. Das ist kein Rechtschreibfehler. Das ist bewusst so gewählt worden.
Das ist klar. Okay, dann wissen wir jetzt alle Bescheid. Und ich danke dir recht herzlich, dass du uns diesen Einblick gegeben hast in dieses super spannende Feld. Und viel Erfolg. Und ich hoffe, wir sehen dich auch bald in Deutschland.
Ich sage danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Das ist für mich keine Selbstverständlichkeit und darum an der Stelle wünsche ich dir alles Gute auch und ich hoffe ja, dass wir uns tatsächlich auch in Deutschland begegnen.
Schön, vielen Dank.